Heute haben wir wieder einige Themen für euch. Darunter ist wieder Neues zum österreichischen Doppelbudget, also die kommenden Einsparungen, die sich ja die Regierung wieder einbildet. Dann die aktuellen Börsenhochs. Der ATX Total Return hat die magische Grenze von 15.000 Punkten geknackt. Ich kann mich noch erinnern, vor kurzem waren wir erst bei 10. Das heißt, ein Plus von 15% seit Jahresbeginn. Also ist der Sparbuchsparer wieder einmal der Depp der Nation, kann man so sagen. Außerdem die Inflation steigt, wie wir schon viele Monate eigentlich im Podcast immer wieder anführen. Aktuelle Schnellschätzung bei 3,7%. Dann gibt es Neues zur Paketabgabe in Österreich und das E-Auto soll ja als Firmenwagen teurer werden beziehungsweise erstmalig wirklich was kosten, was dann auch wieder auf die Inflation einzahlen wird. Außerdem boomt Glücksspiel in Österreich und wird eigentlich sogar vom Staat gefördert. Also haben wir wieder einige spannende Themen in dieser Folge und das heißt natürlich dranbleiben. Herzlich willkommen also zur 181. Folge des Finanzverstehen Podcasts. Heute wieder mit mir, dem Philipp, und mir gegenüber virtuell sitzt der Markus. Servus, Markus.
Ja, servus, Philipp. Vielen Dank für dein Intro. Ich freue mich auch immer sehr, wenn ich in meinem eigenen Podcast sozusagen vorgestellt werde. Ist immer cool, reinzukommen. Schätze das immer sehr. Und ja, ich freue mich auf die Themen. Viel Steuerthematik wieder heute dabei in Österreich. Steuer rein, Steuer raus, kommt's nicht. Ich freue mich und haben wieder tolle Themen. Let's go.
Dann würde ich gleich mal sagen, starten wir mit der Inflation. Markus, Inflation Mai 3,7%. Herrlich, oder?
Ja, ich muss gestehen, es bereitet mir schon wieder so leichte Bauchschmerzen, wenn man das so sagen darf, weil jetzt kommen wir wieder langsam in einen Bereich, der jetzt nicht mehr so spaßig ist. Wir wissen alle, EZB gibt vor, oder gesund wäre zumindest um die 2% herum. Wir haben uns da schon mal kurzzeitig rangetastet. Dann kamen natürlich Indikatoren wieder ins Spiel, die wir teilweise selber auch nicht beeinflussen konnten als Österreich. Ne? Stichwort Iran, USA, solche Thematiken. Nichtsdestotrotz habe ich schon das Gefühl, dass wir immer in der EU-Zone zumindest auch noch immer in der Inflation etwas hinterherhinken im Vergleich zu den anderen EU-Staaten. Das heißt, das als Benchmark gesetzt, könnte man schon behaupten, da wäre auch einiges aus österreichischer Sicht möglich, um das etwas niedriger zu halten. Ich würde schon behaupten, dass wir 0,5-1% niedriger liegen könnten in der Theorie, wenn die ein oder anderen Lenkungseffekte oder Mechanismen greifen würden, beziehungsweise auch machen, umsetzen würden. Da helfen natürlich gewisse, wie soll ich denn das jetzt nennen, gewisse Steueranhebungen vielleicht jetzt auch nicht unbedingt. Das sind natürlich, wie du richtig vorher schon erwähnt hast im Intro, auch ein kleiner Steuereffekt nach oben, ein Inflationseffekt nach oben. Aber sowas wie die Spritpreisbremse, die hat natürlich schon auch dämpfend auch gewirkt. Wurde ja auch wieder verlängert im Juni, allerdings nicht zu denselben Konditionen, wenn man das einmal so sagen darf. Das heißt, diese österreichische Wischiwaschi-Lösung könnte man sagen, wir haben sie noch, aber wir haben sie abgeschwächt. Haben wir aber, glaube ich, auch schon mal thematisiert, kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum, weil viel hat sich jetzt auf der Kriegsseite und auf der Ölseite vom Ölpreis nicht geändert, ne? Und auch auf den Spritpreisen, also dementsprechend auch sehr interessant von der Erklärung her. Aber die Inflation per se selber wird uns definitiv in den nächsten Wochen, definitiv in den nächsten Monaten weiterhin beschäftigen und auch nicht nur die Inflation, Philipp, sondern auch die Wirtschaftsprognose geht ja dadurch auch schon wieder etwas runter. Und das sind halt alles Indikatoren, die eher tendenziell nach unten zeigen. Und da ist es ja eigentlich spannend, wenn man sich dann die Börse anschaut, Philipp. Was sagst du, wenn du dir jetzt den ATX anschaust, würdest du denken, wir stehen jetzt da, wo wir stehen?
Ja, absolut. Also es ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ne? Also wenn man die Börsen anschaut, wurscht, ob es der ATX ist oder die anderen, die florieren, das ist unglaublich, obwohl diese Unsicherheit im Markt ist oder generell auf der Welt, denke ich, ist. Und deswegen ist es halt umso blöder, dass die Inflation jetzt wieder ansteigt, weil wir wissen alle, dass das Thema Unsicherheiten für den Markt immer etwas ist, was er eigentlich nicht gern hat. Und ich habe jetzt nebenbei mal so kurz geschaut, weil du gesagt hast, im EU-Durchschnitt sind wir schon wieder gut dabei mit der Inflation. Ich habe jetzt kurz nebenbei den IHS-Monitor aufgemacht. Österreich mit 3,7 im Mai sind wir eigentlich fast in der Mitte, ein bisschen eher im der letzte im oberen Drittel. Nur schlechter ist noch mit 9,5% Rumänien, also die sind wirklich brutal unterwegs. Aber sogar in Deutschland sind wir bei 2,7 im Mai, also die sind weit weg von uns und das ist halt schon ein Wahnsinn. Ne? Also das, ich habe jetzt, ich habe in der Vorbereitung für den Podcast auch angeschaut, warum ist denn das so, ne? Weil die meisten Treiber von Inflation jetzt im Mai sind ja nicht, wie man vielleicht glauben würde, der Spritkosten, weil die waren es ja im März, April eigentlich, weil eben dieser Iran-Konflikt war. Aktuell sind es wieder Dienstleistungen wie Restaurants, Friseure, Reparaturen, aber auch Einkäufe. Und da gibt es jetzt einen AK-Preismonitor, also diesen von der Arbeiterkammer, dass das Einkaufen in Österreich im Schnitt 26% teurer ist als Deutschland. Und das haben wir aufgemacht. Und da ist zum Beispiel zu sehen, das Calippo Cola-Eis, kennt jeder, kostet in Österreich 6,79 € und in Deutschland 3,99 €. Ein 70% Unterschied. Oder, was ich auch ganz arg finde, Basmati-Reis, der von Dr. Benz oder wie der heißt, 4 €
Werbung. Ja, investiert in die Raketenwissenschaft!
Relax, so kompliziert ist das doch gar nicht. Bevor du zum Astronauten wirst, schau dir die Wiener Börsenakademie an. Dort gibt es Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Hey, danke für den Tipp. Ich gehe jetzt auf wienerbörse.at/akademie.
41 bei uns, 3,14 € in Deutschland. Also das sind schon krasse Unterschiede. Und also allein dieser Vergleich zeigt schon, warum wir so weit vorn hinken oder so weit vorn sind. Und die Deutschen doch in dem Vergleich wieder weit hinten sind. Obwohl bei den Deutschen der Spritpreis ja doch um einiges höher ist wie bei uns, oder? Oder täusche ich mich da jetzt?
Der ist tendenziell höher in Deutschland als bei uns, da hast du recht, ja. Das ist aber einer der wenigen Dinge eigentlich, also beim Auto sowieso. Allerdings die Lebensmittelpreise, wie du richtig angesprochen hast, enormer Treiber, auch Gasthausbesuche, also quasi Restaurantbesuche, wirklich, wirklich immens teuer. Ich merke das, ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, ich merke das schon stark, wenn du dann essen gehst. Früher hat man immer gesagt, ja, 10, 15 Euro, da bist du dabei, Gefühl. Mittlerweile unter 20 bewegt sich da eigentlich gar nichts mehr. Jetzt gehst ein Menü essen, vielleicht zum Mittag, und das Menü selber bist jetzt schon bei zwischen 10 und 15 Euro, was dir dann quasi eher als günstig verkauft wird. Ja, das zurückführend wieder geben die an mit Energiepreisen sind teurer. Natürlich auch die Gehaltserhöhungen bei den Angestellten, bei den zum Beispiel Kellnern, wie auch immer, Köchen, was auch immer. Dann hast du den Fachkräftemangel, du findest keine qualifizierten Kräfte teilweise. So summiert sich das in einen Strudel, wo du denkst, das ist schwierig, irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber allerdings, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum diese Diskrepanz so enorm ist bei Lebensmitteln. Also das konnten wir bis dato so richtig noch keiner erklären, weil wir reden ja hier von Großkonzernen. So, die haben eine gewisse Monopolstellung, würde ich ihnen sogar vorwerfen. Ich meine, am Ende gehst du einfach zu Billerhofer Spareinkaufen, die sich da wirklich, ja, das in Österreich ausmachen. Wobei ich glaube, in Deutschland hast auch jetzt nicht viel mehr wie Lidl, Aldi, Edeka und dieses Zeugs. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass du in Österreich viel zu viel für Lebensmittel bezahlst. Und wir reden jetzt nicht im Vergleich zu einem Auto, das für viele auch lebensnotwendig ist. Aber bei Lebensmitteln, finde ich, ist dann ein Punkt erreicht, wo man sagt, naja, wir müssen ja essen. Wir können ja jetzt nicht sagen, ich verzichte halt jetzt einmal eine halbe Woche aufs Essen oder so. Das wird der ein oder andere vielleicht gerne mal machen bei den Preisen. Allerdings ist das einfach nicht möglich. Und da hilft es mir auch nicht, wenn es dann Eigenmarken gibt oder so, weil die Eigenmarken ja teilweise noch immer teurer sind als die Markenprodukte dann in Deutschland, wo du denkst, jetzt irgendwann ist ein Punkt erreicht, das kann so einfach nicht weitergehen, ja. Und Eingriffe dort zu setzen, wie sie auch teilweise gemacht wurde, auch von der Regierung, ich weiß es nicht. Ich tue mir da echt schwer, das zu analysieren, weil ich mir immer denke, auf der einen Seite ist es vielleicht gut gemeint. Die Frage ist halt bei der Umsetzung, inwiefern können die Lieferketten, kann der Lebensmittelkonzern per se das wieder steuern und am Ende wieder auf den Kunden abwetzen, ne? Und das ist ja der Knackpunkt. Und wir kommen dann auch noch später auch zur Paketabgabe und so weiter. Am Ende, was wir immer besprochen haben im Podcast, ist oftmals, wenn etwas beschlossen wird von staatlicher Seite als Entlastung für den Bürger, dann ist es ja oftmals so, dass es immer gefinkelt, meistens die Konzerne oder die Unternehmen das dann schon schaffen, wieder am Ende auf den Kunden abzuwälzen. Das ist immer die Frage dann, welchen Effekt erziele ich dann wirklich am Ende damit, ja? Und bei den Preisen, bei Lebensmitteln, da sind wir so weit oben. Ich glaube, selbst wenn du eben jetzt da alles um die Hälfte günstiger machen würdest, was einfach illusorisch ist, dann würde wahrscheinlich auch jeder sagen, es ist in Ordnung, ja, aber wir sind da jetzt nicht dann noch bei billig. Und ich glaube, Philipp, wenn du einkaufen gehst, ich weiß nicht, wenn du mit so einem klassischen Einkaufswagen durch die Gegend fährst und dann bei der Kasse bist und einräumst und denkst so, oh, jetzt habe ich dafür zahlt 70 Euro Hausnummer und am Ende habe ich eigentlich gefühlte 10 Artikel in meinem Warenkorb. Das ist schon erschreckend, finde ich.
Also meistens sind wir gar keine Waage, weil wenn das voll wäre, dann wird mir der Schlag treffen wahrscheinlich.
Ist der Monatsgehalt weg, ha?
Ja, genau. Was, wo mich das Thema Inflation jetzt massiv letztens schockiert hat, ich war ja letztens ganz kurz beim Levi's, also VW, weißt du, und da habe ich mir so, da gibt's, weißt du, diese Auflistung von alle möglichen Sachen und da ist auch gestanden, Stundenpreis für Mechaniker, 220 Euro. Dann habe ich gedacht, bist du deppert? Aber das Erschreckende daran ist ja, der Mechaniker kriegt wie viel? Vielleicht 30 Euro die Stunde, wenn es hochkommt. Und 220 Euro die Stunde für einen Mechaniker dorten, ist schon krass. Also diese Diskrepanz da, dieses Extreme. Natürlich muss man dafür Geld ausgeben, ist ja vollkommen klar. Aber 220 Euro, war ich schon ein bisschen schockiert. Auf der anderen Seite war letztens auch beim Tierarzt einmal, da ist nur und damit sind 160 Euro und ich so war also auch beim Arzt hast du teilweise nicht mehr wie 160 oder von mir ist 200 Euro und 220, die Mechaniker, krass.
Die Stunde, aber da darf man nicht vergessen, da sind jetzt noch keine Ersatzteile eingerechnet oder sonst irgendwas. Und dann kommt es auch meist auf den Autotyp an, was ich so weiß. Also ich weiß jetzt, wenn du jetzt nur als Beispiel einen Kleinwagen hernimmst, ist die Stunde oftmals günstiger, als wenn das dann das Flaggschiff quasi dieser Automarke ist. Also meistens dann auch noch, weiß ich nicht, der Chefmechaniker dran arbeiten nur darf, also immer bei einem sehr besseren Auto von der Marke, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu möglicherweise einem Kleinwagen, dann läppert sich das. Und ich kann mich erinnern, das ist jetzt über 10 Jahre her, da habe ich mal eine A-Klasse gehabt. Und da war es so, da hat die Stunde 120 Euro gekostet, ja. Und da habe ich mir damals schon gedacht, na servus, 120 Euro für A-Klasse, naja. Und am Ende, glaube ich, ist es so, es ist ihnen relativ egal. Man muss das so sagen, wie es ist. Wenn du jetzt hergehst und du nimmst dann ein Premium-Auto von dieser Premium-Marke, damit meine ich, weiß ich nicht, wie sie alle heißen, die M-Modelle, die AMG-Modelle, was auch immer, und du sagst dann, ja, aber warum ist das so teuer, die Stunde und hin oder her? Da wird er dich anschauen und wird sagen, ja, was glauben sie denn? Sie fahren ja unsere besten Modelle. Sie haben sich ja dafür entschieden, da müssen sie ja damit rechnen, dass Kosten haben. Na, so ist es ja nicht. Ne? Das heißt, Fakt ist einfach, solange es auch Leute gibt, die einfach gewisse Preise bezahlen, wird sich das nicht ändern. Also ich finde jetzt ein absolut grandioses Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, ist die Fußball-WM. Die startet jetzt bald und die Ticketspreise bei dieser Fußball-WM, also sowas habe ich noch nicht in meinem ganzen Leben erlebt. Es ist schön, dass Österreich dabei ist. Es wäre auch eine Reise wert, quasi sich das gleich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie es so schon heißt, USA oder Kanada oder Mexiko anzusehen. Nur, wenn Ticketpreise am offiziellen Markt, das ist ja nicht einmal der Schwarzmarkt, sondern das ist der offizielle Markt der FIFA, wo du dann in zweiter Hand die Tickets kaufen kannst, weil es derjenige, der es durchs Los bekommen hat, verkauft. Da sind wir bei einem Gruppenspiel von 500 Euro aufwärts. Ich habe gesehen, bei Argentinien zahlst du 1.000 bis 2.000 Euro, wenn du dir das anschauen willst, Österreich, Argentinien in der Vorrunde, weißt. Und da sind wir jetzt angekommen, wo du sagst, das kann man sich einfach so nicht mehr leisten. Und da müssen wir einfach auch einmal sagen, es ist ein Punkt erreicht, das heißt, das ist es mir nicht wert. Ja, natürlich spielt jetzt Österreich seit langer Zeit mal wieder mit. Schön, da spielen wir auch noch gegen einen Messi. Ja, wunderbar. Nur, du darfst ja nicht vergessen, da ist ja kein Flug dabei noch. Da ist ja noch kein Hotel dabei. Das muss alles, da muss man das Essen noch dort vor Ort bezahlen. Und USA-Essen, sehr teuer, kann ich gleich sagen. Also das summiert sich. Da bist eine Woche dort, hast 5.000 Euro mindestens ausgegeben einmal. Denkst du, das kann es ja nicht sein. Und so, denke ich mal, kann es nicht weitergehen. Als Benchmark, ich war vor 2024, war ich beim Match Österreich-Niederlande in Berlin. Ja, ist näher, mag sein. Allerdings habe ich damals das Ticket bekommen für 140 Euro. Das war ein super Spiel. Österreich-Niederlande, es hat top, das war es allemal wert. Aber 140 im Vergleich zu 2.000 Euro innerhalb von 2 Jahren. Ja, es ist die UEFA und nicht die FIFA. Die FIFA ist sowieso eine eigene Geschichte für sich. Allerdings möchte ich das jetzt nicht weiter ausführen. Ich möchte nur darauf hinweisen, wie teuer das einfach ist und dass man sich auch gewisse Dinge gar nicht mehr leisten will, auch wenn man es sich leisten kann, weil es einfach absurd ist. Du weißt einfach, das ist einfach das bei weitem nicht wert und du zahlst das. Das Problem ist einfach nur, um an den Punkt zu kommen, Das Stadion in Dallas ist trotzdem voll mit 90.000 Menschen. Und somit hat am Ende einer gewonnen und das ist die FIFA. Ja. Und es zieht sich durch den Gaga. Da kannst du jetzt da die unterschiedlichsten Unternehmen oder was hernehmen. Solange die Leute das bezahlen, wird keiner hergehen und sagen, naja, das ist zu teuer, das reduzieren wir. Ja. Und das ist halt leider, ja, Fakt.
Krass, ja. Absolut krass. Aber so sagst du, die Leute werden es zahlen. Um jetzt ein bisschen was Positives noch mit reinzubringen, die Österreicher und oder generell wir alle, wir nutzen oder die Inflation trifft uns alle und was wir aber nicht machen, dass wir gewisse Sparpotenzialabel ausnutzen. Und damit meine ich gewisse Fixkosten, gewisse Mobilfunkverträge, Energieverträge, Versicherungen. Und dort schlummern oft ja hunderte Euro im Monat, die man wieder zurückholen kann oder anfängt zu sein, weil man einfach vielleicht den Tarif wechselt. Ich weiß, manche sagen, ja, ich bin ja schon ewig Kunde und ich bleib dort und ich bin zu faul zum Wechseln, wie auch immer. Aber es macht auf jeden Fall Sinn. Also jetzt, letztens habe ich gerade das gesehen im Fernsehen einmal, dieser Herbie-Tarif oder wie der heißt, oder keine Ahnung, zu Herbie. Ich glaube, das gehört irgendwie zu 3. Ganz ein günstiger Tarif, glaube ich, 4 Euro oder 5 Euro im Monat, der aber schon wirklich viel abdeckt. Also für alle, die jetzt immer noch 30 Euro im Monat zahlen oder 40, vielleicht einen uralten Vertrag haben, hey, mit dem kannst du das halbieren oder sogar ein Drittel oder sogar noch weiter runtergehen von den Preisen. Du hast aber viel mehr Möglichkeiten vielleicht, weil es gibt wirklich schon gute Verträge und ich habe schon mehrmals gewechselt und würde es auch wieder tun. Genauso beim Energievertrag habe ich erst im Februar gewechselt auf einen günstigeren, weil es einfach günstigere gibt. Und man muss halt einfach mal schauen. Und ich weiß, das ist ein bisschen Aufwand vielleicht, aber es ist auch nicht so dramatisch. Und man muss einfach mal dazwischen das überlegen, wo man bloß einsparen kann. Wenn schon alles andere nicht möglich ist, weil da sind wir eh noch Passagier beim Einkaufen oder bei anderen Sachen oder beim Sprit. Aber bei diesen Sachen kann man ein bisschen einsparen, wenn man ein bisschen aktiver ist, wenn man ein bisschen was macht, um einfach ja ein bisschen günstiger wieder zu fahren vielleicht. Ne? Ich habe zum Beispiel von der Wien Energie auch noch, also Wien Energie, Internet habe ich, das gibt's im Jahr, das ist super schnell, super Internetvertrag. Ich habe da auch Fernseher dabei, also das war Fernsehkastel für einen Fernseher und auch die App. Nur diese Wien Energie App für den Fernseher, den gibt's nirgends. Die kann man nicht wirklich nutzen. Ne? Und jetzt habe ich schon eine Kündigung geschickt, habe gesagt, den Internetvertrag mag ich halten, der ist super, aber den Fernseher tut's weg und jetzt hole ich mir einfach Simple TV oder HD Austria oder irgendwas, ist günstiger oder ungefähr gleich, habe aber 2 Geräte und habe die App auch noch dabei, die da jeder Fernseher nutzen kann. Also auch das da zum Beispiel, das mache ich auch wieder jetzt, weil ich einfach sage, das kommt besser oder ist günstiger.
Ja, absolut richtig. Es gibt genug Sparpotenzial, da muss man sich teilweise gar nicht so damit auseinandersetzen, habe ich das Gefühl. Manchmal fliegt es einem sogar vor die Hand. Ne? Also so Tarifwechsel ist heutzutage eben schnell gemacht, ob das jetzt Gas, Strom, auch Handytarif ist immer so ein Klassiker. Ah, ich bin da schon ewig, ich mag nicht, zahle lieber meine 60 Euro im Monat, anstatt dass ich einmal wechsle, wo da der andere Anbieter das sogar noch kündigt und alles einrichtet, darfst du die Nummer mitnehmen, alles kein Thema und dann zahlst du halt vielleicht 10 Euro im Monat. Ne? Auch bei mir so geschehen vor ein paar Jahren. Da sparst halt enorm viel Geld und das zieht sich halt durch. Und auch bei Lebensmitteln kann man schon auch sparen. Ich bin jetzt keiner, ich lebe schon gerne, ne? Und ich gönne mir das ein oder andere auch hin und wieder mal, aber ich bin halt auch manchmal eben, wie man es vielleicht auch vorher rausgehört hat, nicht immer bereit, diesen Preis zu zahlen, wenn es übertrieben ist. Ja? Und wenn es auch die Möglichkeit gibt, dass man irgendwo bei Lebensmitteln einmal eine Aktion abgreift, natürlich macht man es mit. Ja? Also so 100% bewusst suche ich es jetzt nicht, aber man kann das auch eben mit einem schielenden Auge auch manchmal mitnehmen, sage ich einmal, ja. Und bei Tankpreisen ist es ein bisschen anders, ja, wenn man sich da ein bisschen so geopolitisch interessiert, hin oder her, das ein bisschen mitstudiert, was ich ja gerne mache, dann kann man sogar da jetzt noch ein bisschen zu günstigeren Zeiten, sage ich mal, tanken, obwohl das halt, du tankst halt teuer und nicht sehr teuer, ja. Also das Verhältnis ist zwar schon billiger, aber es ist halt noch immer teuer, ja. Als wenn du weißt jetzt, naja, morgen geht der Ölpreis wieder durch die Decken, ne? Oder die Spritpreisbremse, wusste jeder am 31. und am 30. dass die ausläuft und dass die nur bedingt verlängert wird. Da kann's ja schon, das ist ja schon Fakt einfach, dass eine steuerliche Verschlechterung mit ersten kommt. Das heißt, wenn mein Tank leer ist am 30. oder 31., dann schaue ich, dass ich halt dann noch zur Tankstelle komme, weil am 1. ich de facto mehr zahle. Und so war es halt auch. Ja? Am 1. waren die Preise um einiges höher als am Tag davor. Ist ja logisch, ja. Also solche Dinge, wenn man das ein bisschen im Kopf hat, das ist kein Muss, aber wenn man das macht, kann man da schon einiges auch sparen, ja. Und ich investiere lieber mein Geld, anstatt dass ich es irgendwo übertrieben gesagt, raushau, ja. Und ja, es ist auch eine Art Vermögensaufbau, ja, weil nur durchs Sparen kann ich auch, oder sagen wir mal, durch sehr intelligentes Sparen kann ich auch mehr Geld rüberschaffen zur Investitionsseite, ja. Und das schafft halt wiederum einen schnelleren Aufbau.
Und das ist halt extrem wichtig, weil wir geredet haben, das Thema 3,7% Inflation jetzt im Mai, was ja den gesamten Inflationsschnitt übers Jahr, wo wir bei 2% am Anfang oder eigentlich letztes Jahr so die Prognose war, sind wir schon weit weg wieder. Und das heißt, das Konto oder das Geld am Konto, am Sparbuch, das verliert jeden Monat an Kaufkraft. Nämlich nicht ein bisschen, sondern bald 2%. Also wenn man 2% Zinsen kriegt, ne, das ist ja nicht überall der Fall. Somit verlierst im Worst Case wahrscheinlich 3,5% sogar, vielleicht sogar fast die vollen 3,7%, wie auch immer. Du verlierst extrem viel. Das heißt, du wirst de facto ärmer jedes Monat. Das ist jetzt kein Geheimnis, das ist jetzt nichts, keine neue Erkenntnis oder so. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass man da sich überlegt, erst ich spare ein Teil für Notgroschen und so weiter und von mir ist für den Betrag, den ich brauche im Monat, und der Rest soll einfach investiert werden, weil du gewinnst ja nichts damit, wenn du ärmer wirst, ne? Und am Ende des Tages sind die wieder nur alles am Sparbuch liegen haben, heuer schon wieder die absoluten Verlierer, weil ich hab's vorher schon kurz angesprochen, wir schauen uns dann eh noch ein paar andere Indizes an, aber allein der ATX hat heuer 15% schon gemacht, ne? Und das ist halt schon krass. Also das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Du hast vorhin, ja?
Ich wollte noch kurz dazu, weil es gerade gut passt, wollte ich noch sagen, letztens habe ich dir es ja auch, glaube ich, geschickt, die Österreicher haben ja enorm an Vermögen zugelegt. Und da ist ja schon spannend, die haben ordentlich zugelegt, die Österreicher. Aber warum? Weil Fonds und Aktien waren ganz, ganz weit vorne, einen massiven Zuwachs gegeben. Ja, viele, die investieren, und ich hoffe, die allermeisten, die uns zuhören, machen das auch, haben ja auch gesehen, auch letztes Jahr war ein gutes Jahr. Und es zeigt einfach die Realität.
Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Geld ist ja diese Vermögensschaffung auch in der Gesellschaft. Die findet ja statt. Sie findet statt, es wäre einfach nur noch mehr möglich. Aber es hat ganz klar gezeigt, ne? Und da waren auch sehr viele Experten überrascht, boah, das sind schwere wirtschaftliche Zeiten und die Österreicher legen so an Vermögen zu. Muss man jetzt nochmal raussuchen in der Zwischenzeit, von welcher Höhe und welcher Prozent wir da reden. Aber das war schon eine ordentliche Erhöhung. Und es zeigt einfach, dass das schon viele verstanden haben. Allerdings, wenn du daneben schaust, wie viel Geld da noch immer quasi nicht veranlagt auf Sparbüchern, zu Hause in Wohnungen, dass du ja nicht mal statistisch erfassen kannst, liegen, dann musst du dir halt schon, dann ist quasi unsere Arbeit noch lange nicht getan, da muss man echt auch schauen, aber auch gerade von den Entscheidungsträgern oder von der Politikseite, dass man da auch dann irgendwann einmal das versteht und die richtigen Ansätze und die richtigen Schlüsse daraus zieht. Ja, aber ich habe nichtsdestotrotz ein auch was Positives, kann man dem abgewinnen. Ich habe nichtsdestotrotz das Gefühl, dass sich da etwas bewegt. Ja, weil diese Summen, ich suche es mir dann jetzt noch gleich raus, wenn du wieder redest, Philipp, aber diese Summen, die kommen ja nicht von ungefähr. Ja, also, und das ist auch positiv herauszustreichen.
Ich glaube, die Zahlen bei der Nationalbank aktuell waren 350 Milliarden an Cash sozusagen und ich glaube, es waren 55 oder 60 Milliarden in Aktien, ETFs und so weiter. Also tendenziell auf jeden Fall am Steigen, aber man sieht trotzdem, wie viel da noch Kapital wertlos, kann man sagen, herumliegt, was eigentlich so viel mehr sein könnte. Aber ja, es ist andere Geschichte.
Ich habe es gefunden. Die Österreicher haben letztes Jahr im Vorjahr um 15,8% an Vermögen zugelegt. 15,8% und sage und schreibe 2,5 Billionen Euro. Das zeigt der Global Wealth Report von der Boston Consulting. 2,5 Billionen Euro ist das Vermögen der Österreicherinnen und Österreicher im letzten Jahr gestiegen. So, und die stärksten Wachstumstreiber hier waren Investmentfonds, Aktien und Anleihen. So, mit 21-30% Zuwachs.
Also das ist halt 2,5 Billionen wird wahrscheinlich nicht stimmen, oder? Weil es ist ja ein amerikanischer Report, oder es werden Milliarden sein, gehen wir mal davon aus, oder?
Es steht tatsächlich im österreichischen, das hat der ORF veröffentlicht, was ich da als Quelle habe, 2,5 Billionen Euro.
Okay, das ist viel.
Ist brutal, aber ja, ich würde da sogar zustimmen, glaube ich, ja, weil wenn ich 15,8% hernehme, eben, und Vermögen der Österreicher. Das
ist ja viel sonst auf Deutsch.
Ja, aber auf der anderen Seite 2,5 Milliarden hört sich, ist für 15,8% zu wenig. Ja, also kann schon sein. Ja. Aber wir sollten es nicht unterschätzen, wie viel Vermögen insgesamt die Österreicherinnen und Österreicher haben. Es ist auf jeden Fall eine unfassbare Summe. Und abschließend möchte ich noch sagen, dass zwei Drittel des Gesamtvermögens der Österreicher machen allerdings noch immer so Sachwerte wie Immobilien aus. Und logisch, ja. Das ist einfach auch in den letzten, sagen wir mal, die letzten 5 Jahren weniger, aber davor, es gab eine sehr goldene Immobilienzeit auch, und da haben natürlich auch sehr, sehr viele profitiert. Muss aber auch fairerweise dazu sagen, die 500 reichsten Österreicher verfügen über 39% des Finanzvermögens. Das ist auch ein nettes Sümmchen. Ja.
Ja, was auf jeden Fall auch positiv ist, BIP-Wachstum Q1 26 plus 0,2%. Das ist leider ein bisschen wenig, aber es ist auf jeden Fall Wachstum. ja, plus 0,9 entspricht das WIFO-Hauptszenario fürs ganze Jahr. Schauen wir mal, wo es hingeht. Was auf jeden Fall der Treiber war so die Bauinvestitionen, Exporte und generell die Industrie, die ist gut gewachsen. Ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Es ist auf jeden Fall ein Wachstum da, nicht sehr hoch, aber es ist was da. Das ist schon mal ein Vorteil und ein positiver Vorteil.
Zufällig hat heute die OECD die Wirtschaftsprognose für Österreich gesenkt. Ne? Du hast gerade 0,9% gesagt, ist schon runterkorrigiert worden auf 0,7%. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist es immer so, wir starten hoch mit der Prognose und handeln uns dann immer so Monat für Monat gefühlt ein Stück weiter runter, bis wir am Ende des Jahres ungefähr wieder so bei 0,2, 0,1 Grad, dass wir irgendwie ein positives Wirtschaftswachstum haben, prognostizieren oder dann auch haben, weil witzigerweise, und das ist auch jedes Mal dabei, steht auch jetzt wieder dabei, für 2027 wird allerdings ein Wachstum von 1,2% erwartet. Das steht jedes Mal. Letztes Jahr kann ich auch erinnern, kann man dann, aber für 26 erwarten wir ein Wachstum von 1,2%. Da denkst du dir dann, ich kann immer viel quasi in die Zukunft schieben und sagen, es wird eh alles besser. Allerdings sind so Zahlen, das ist so, wie wenn ein Analyst irgendeine Bewertung für die Aktie rausgibt und sagt, die tut jetzt outperformen oder die ist zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist halt alles, ja, kann man sich alles ein bisschen, es ist eine Tendenz, ja, schön, aber mehr kann man daraus eigentlich auch nicht ablesen.
Kaffeesud lesen ein bisschen, ne?
Es ist im Endeffekt Kaffeesud lesen, weil den Iran und USA-Krieg hast letztes Jahr auch nicht einberechnen können, ne? Und jetzt ist er da. Fakt, ja, ist klar, dass das dann sich mit 1,2% für heuer nicht ausgehen wird. Nur, dann bringt mir ja die Prognose auch nichts, ne? Dann brauche ich auch nicht sagen, heute, ja, nächstes Jahr werden es auch wieder 1,2%. Das ist halt dann Kaffeesud lesen, wie du richtig sagst.
Gut, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Spritpreisbremse, die wird verlängert. Ist zwar abgespeckt, eine abgespeckte Variation. Was bleibt aktuell noch? Am Anfang waren es ja 10 Cent, jetzt sind wir bei 1,7 Cent pro Liter. Ja, also es verlängert bis Ende August, das heißt um knapp 2 Cent günstiger. Ja, also ich glaube, der Haupttreiber wird sein, wenn sich die Welt wieder ein bisschen normalisiert, dann wird es wieder ein bisschen runtergehen, womöglich. Aber die zwei Cent, die machen nicht allzu viel aus. Und das ist halt das Thema, was wieder mal so eine österreichische Lösung ist. Ne? Das bringt eigentlich gefühlt fast gar nichts, kostet aber einen Haufen Steuergeld. Ja, ist Aber es ist halt so, ne?
Da haben wir als Staat eben auch noch Glück eigentlich, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo wir in den Sommer gehen und nicht in den Winter. Wir haben es, glaube ich, schon mal angesprochen, aber da wäre dann die Strom-Gaspreise, auch Gasthematik vor allem, wäre dann eine ganz andere, vielleicht viel angespannter, als sie jetzt ist, ne? Weil da merkst du eigentlich nicht viel. Und das mit dem Öl, ja, das haben wir uns jetzt schon wieder irgendwie dran gewöhnt, habe ich das Gefühl. Es wird sehr wenig drüber gesprochen. Der, so in dem Bereich von $100 pro Barrel ist schon irgendwie gefühlt die neue Normalität. In diesen Friedensabkommen tut sich auch überhaupt nichts gefühlt. Da hört man sehr wenig in letzter Zeit. Kann auch sein, dass sich das jetzt bald wieder ändert. Aber solange sich, wie du richtig sagst, solange sich nicht auf der Front entschieden was in die richtige Richtung bewegt, wird sich auch beim Ölpreis, geschweige denn dann auch in der Inflation, sich das nicht bedeutend besser niederschlagen in den nächsten Monaten.
Und was auch nicht sehr gut niederschlagen wird, ist die Paketabgabe, die kommen soll, wobei sie jetzt wieder ein bisschen wackelt. Aber der Sinn dahinter ist ja, dass wir pro Paket 2 Euro abgeben müssen, also, oder sagen wir so, 2 Euro kostet das Paket dann mehr, was dann aber trotzdem der Kunde wieder zahlen wird in ziemlicher Sicherheit. Und der Handelsverband-Chef zum Beispiel, der sagt, dass die Paketsteuer Österreich in die digitale Steinzeit schicken würde. Und der hat nämlich auch analysiert oder die gewissen Analysen, was es gibt, wären, dass diese Paketabgabe, diese 2 Euro, 300 Millionen Euro Bruttoregionalprodukt wegrationalisieren würden. Also, weil es gibt ja auch viele Händler, die dann in Österreich sitzen, die über Amazon und über andere Anbieter verkaufen und die das dann trifft. Angeblich sollen sogar 2400 Arbeitsplätze dadurch vernichtet werden. Also, das wäre schon etwas, was schon eine ziemliche Katastrophe ist wegen dieser neuen Steuer. Und das, obwohl eigentlich ab 1. Juli ein EU-weiter Paketzoll von 3 Euro kommen soll, auf Pakete aus Drittstaaten, also um eben genau China und Shein, Timo und so weiter und so fort, das ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und ab 1. November soll eine EU-weite Handling-Fee von 2 Euro dazukommen, also 5 Euro kann man sagen. Damit macht eine nationale österreichische Paketabgabe noch weniger Sinn. Könnte sogar sein, dass das noch draufgerechnet wird, dann zahlst du 7 Euro für ein Paket mehr. Also das ist halt schon krass. Und das Argument ist ja, dass wir dadurch die Mehrwertsteuersenkung ja finanzieren wollen. Und diese Mehrwertsteuersenkung, die ist ja jetzt gerade, glaube ich, kommen, ich glaube mit 1.6., wenn es mich nicht täuscht, und die bringt uns im Monat ungefähr 6 Euro. Jetzt zahlen wir aber pro Backel vielleicht bald 7 Euro drauf. Ja, super, dann hat sich das wieder ausgezahlt, ne? Also unterm Strich wieder einmal null Entlastung, aber massiver Bürokratieaufwand.
Ja, absolut. Neue Steuer schaffen, sind wir eigentlich schon ziemliche Weltmeister. Ja. Sind wir schon im vorderen Bereich sicher dabei. Aber mehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen. Es ist einfach eine österreichische Lösung, ja, die einfach nicht unbedingt nachhaltig ist, leider Gottes.
Voll. Das ist jetzt wieder mal so ein Schnellschuss irgendwie. Genauso wie das Doppelbudget ist jetzt ja schon einige Monate immer wieder in den Medien, in den letzten Wochen verstärkt, weil sie halt sehr viel Kritik geäußert wird, was auch bis zu einem gewissen Grad auch sehr, sehr legitim ist und stimmt, weil halt natürlich wieder neue Steuern passiert sind, wenig Einsparungen im System, im direkten System passiert sind und viel andere Sachen, die es bis vor kurzem noch gegeben hat, wie zum Beispiel Sachbezug beim E-Auto, jetzt dann doch kommt ab 2027 und das ist halt schon ein Wahnsinn, weil das war früher so, das haben sehr viele Firmen haben ja umgestellt auf E-Mobilität, weil das war ja auch ein bisschen dieser Vorteil, ja, E-Mobilität, CO2-Einsparung, Klimawandel, Klimaschutz, ja, und jetzt kommt auf einmal wieder Sachbezug, jetzt haben sich viele Firmen komplett umgestellt auf komplette E-Mobilität. Die Mitarbeiter, und die trifft ja dieser Sachbezug, die haben bis dato dann, oder bis 2027 gratis, kann man sagen, Autos bekommen, also die man halt dann nicht vom Gehalt abgezogen bekommt. Und jetzt ändert sich das wieder, ne? Also jetzt muss auch jeder, der ein E-Auto hat, einen Dienstwagen, muss dann wieder die komplette Sachbezugssteuer zahlen, beziehungsweise prozentuell den Sachbezug zahlen. Also wieder einmal ein kompletter Rückschritt, weil halt die Regierung einfach wieder Geld braucht, ne? Und alle möglichen Strohhalme nimmt, um das zu bekommen. Also es ist jetzt ja Wahnsinn. Es trifft halt natürlich wieder uns alle, ne?
Ja, und es wird halt oft immer ein bisschen so versteckt gefühlt, so, hey, das ist gut, macht's das bitte. Und dann, wenn die Masse es umgesetzt hat, dann kommt meistens irgendwie gefühlt der Vorschlaghammer und dann wird eigentlich abkassiert, ja, weil anders ist das halt auch, meist kann man das eigentlich jetzt nicht beurteilen, ne? Weil du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ja, das ist toll, wir fördern das, ja, wir fördern es, die haben sich auch gefördert, eben ohne Sachbezug zum Beispiel. Allerdings, es ändert ja am Ende nichts, wenn ich zum Beispiel gerade eine Industrie wie die Automobilität, also die Autos im Prinzip umstellen möchte auf nachhaltige E-Mobilität, naja, ich meine, die Melkkuh der Nation ist schon immer noch der Autofahrer oder ist es noch immer. Und wenn ich das dann verliere, ein Teil davon, eben, sei es jetzt gewesen durch die Spritpreise, ne? Sei es gewesen durch sowas wie Nova, ne? Auch bei der Nova gab es ja immer diese tollen Befreiungen. Naja, der Staat, der würde ja wirklich Milliarden verlieren dadurch und der wird jetzt nicht die Zukunft so aufstellen, dass jeder Österreicher und jede Österreicherin mit einem E-Auto durch die Gegend fährt und der Staat durch die Finger schaut. Ja. Am Ende wird das weiterfinanzieren müssen alles, eben nicht nur über eine Vignette zum Beispiel, weil da ist es ja wurscht, welches Auto du da fährst. Darfst aber allerdings, glaube ich, auch zum Beispiel jetzt 130 fahren im IGL in Österreich. Ist auch so eine Geschichte, ja, weil dann denkst du halt, der fährt dann 100er absichtlich vor deiner Nase mit dem Benziner, kannst auch nichts machen, ja. Es ist aber leichtes, abgesehen von diesen, ich mag das generell nicht, wenn immer irgendwie auseinanderdividiert wird, ja. Es gibt oftmals für viele Leute immer noch schwarz oder weiß. Bin ich immer eher so der, nicht, dass ich jetzt immer sage, ich will eine Mischlösung überall haben, aber manchmal ist das halt, Leben halt besteht halt nicht immer nur aus schwarz und weiß, ja. Und dementsprechend wird sich das auch in der Zukunft so rauskristallisieren, dass der Staat immer mitverdienen will. Und er wird es auch machen. Und das ist jetzt nicht nur aufs Auto bezogen, das wird überall so sein, ja. Es werden natürlich immer Anreize gesetzt, da hast du ja Lenkungseffekte, wo ich das dann umstelle. Weil ich möchte ja, dass die Gesellschaft das so und so macht. Ja, mag sein. Nur wenn es dann umgesetzt ist und ich dadurch eben fehlende Einnahmen habe, dann muss ich das irgendwie kompensieren. Oder halt Steuern wieder einführen, die halt auch früher für alte Modelle, für Benziner, für Diesel gegolten haben, ja. Und das ändert nichts an der Tatsache, ja. Abgesehen, dass das E-Auto ja per se jetzt nicht die Wunderwaffe ist, ja, weil das muss man schon noch sagen, ist ja jetzt nicht die Batterien etc., die fallen ja jetzt auch nicht vom Himmel, ne? Und kann man einfach so recyceln. Das ist halt ein eigenes Thema wieder. Aber grundsätzlich geht es eher darum, glaube ich, dass die Leute eher sowieso auf die Öffis umsteigen sollen, wollen, wie auch immer.
Ich würde jetzt einmal kurz umsteigen aufs nächste Thema. Jetzt würde ich ein bisschen hin und her springen, einfach nur, weil es damit es ein bisschen logischer ist vielleicht. Ich möchte nämlich das Thema Glücksspiel auch nochmal kurz mit reinbringen, aber zuerst gehen wir kurz zur Budgetrede, weil das ist dann so meine These zum Abschluss, warum ich glaube, dass Glücksspiel daher wieder oder so extrem boomt. Und zwar die Budgetrede, was ja jedes Jahr ist. Am 10. Juni ist die wieder, wo eben der Herr Finanzminister vor die Presse tritt und erzählt, was er nicht alles jetzt macht für Einsparung und für Budget und so weiter und so fort. Und wie wir wissen, wird das wahrscheinlich eher schwierig werden, weil sehr viel eingespart wird. Wie gesagt, dieses Doppelbudget ist ja, warum man das ja immer so nennen muss, warum kann man nicht einfach sagen, Einsparung. Aber 2027, 2028 ist so ziemlich beschlossen. Die Details haben wir in vielen vorherigen Folgen auch schon immer wieder mal angesprochen. Gibt es auch überall zu lesen natürlich, ganz genau aufgeschlüsselt. Und der Fiskalrat ist, also der ist ja Österreichs unabhängige Budgetbehörde, die das so prüfen, die das so unterstützen oder einmal ein Einblick bekommen. Und der ist natürlich jetzt schon skeptisch, ist eh klar, weil diese Einsparungsmaßnahmen, was aktuell so ungefähr passieren werden, in der Höhe von 2,5 Milliarden, die werden einfach nicht reichen. Das heißt, wir werden trotzdem ein Defizit fahren. Aus der Sicht von Christoph Bartelt, also vom Fiskalrat, braucht es eine Einsparung von 6 Milliarden im Jahr oder in diesen 2 Jahren. Und das, also wenn wir jetzt bei 2,5 reden, dann auf 6 Milliarden, das ist mehr als das Doppelte. Wo wollen Sie das noch reinholen, wenn es wirklich so sein sollte? Das heißt, noch neue Steuern, noch mehr Einsparung, noch mehr wegnehmen oder keine Ahnung, wo Sie das herhaben wollen. Ja, wir werden schauen, die Staatsschulden werden dadurch wieder steigen. Es ist ziemlich klar, fast ein historisches Rekordhoch, ein neues. Es ist schwierig.
Weit weg von einer schwarzen Null, ne? So kann man es einmal sagen, wie es ist. Dann fehlt sehr, sehr viel Geld, wie du richtig gesagt hast. Ich habe jetzt auch wieder gelesen, bei den Beamten wird auch gespart, ne? In dem Fall, dass eben keine mehr eingestellt werden in gewissen Ressorts, ne? Ein paar sind natürlich ausgenommen, so wie Polizei oder Bundesheer. Allerdings, also Sicherheit und Verteidigung, ist ja ein Punkt, da kannst du natürlich sicher auch Geld sparen. Allerdings auch was Positives dazu, die EU zum Beispiel ist jetzt ganz aktuell rausgekommen, hat Österreich dafür gelobt, weil wir befinden uns ja in diesem Defizitverfahren und die EU hat gesagt, Österreich befindet sich jetzt mal auf dem richtigen Weg, was ja per se nicht schlecht ist, weil es geht ja da auch um viel Geld und wenn die EU uns dann wieder verdonnert zu einer fetten Milliardenstrafe, dann, was ich sowieso per se nicht logisch finde, ich kann nicht auf einen draufhauen, der nichts hat, ja, also gefühlt jetzt, also warum gebe ich ihm eine Geldstrafe, wenn er sein Budget sanieren muss? Ich meine, das macht ja überhaupt keinen Sinn eigentlich, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber angeblich hat die EU festgestellt, dass die Umsetzung der wichtigsten Maßnahmen der Reformen und Investitionen, die bis zum 30. April 26 fällig waren, planmäßig verlaufen. So. Und damit ist die Kommission der Auffassung, dass Österreich insgesamt seinen Verpflichtungen zufriedenstellend nachkommt. So, Zitat Ende. Und das gilt jetzt mal für jetzt, ja. Da muss man sich anschauen, wie das dann in ein paar Monaten aussieht. Allerdings, wie du richtig gesagt hast, wenn wir uns dann jetzt die Hälfte des Defizits quasi einsparen, bleibt noch immer die andere Hälfte des Defizits über. Und es kann halt nicht sein, dass wir bei der Steuerverschuldung halt, bei der generellen Verschuldung Österreichs, dass wir da einfach immer weiter nach oben gehen. Ja, wir haben auch mal in einer Folge davor, wie auch immer, haben wir schon mal gesprochen über diese Maastricht-Linien kurz mal und in welchen Bereichen wir uns mittlerweile befinden. Und wir sind jetzt bei 80% Verschuldung vom BIP. Ne? Und es ist halt jetzt nicht mehr so rosig. Da sollte man echt einmal schauen, dass man das wirklich, wirklich nachhaltig in den Griff bekommt. Und leider Gottes sind wir da auch aus meiner Sicht nicht auf dem Weg dazu. Ja, und immer wieder da ein paar Löcher stopfen, damit meine ich ganz explizit gemeinte Steuereinführungen, die aber nur irgendwie gefühlt auch ein bisschen ein Tropfen am heißen Stein sind, gleichzeitig aber natürlich auch Bevölkerung wieder in gewissem Maße verärgern. Und bei den Einsparungen, auch wenn es unbeliebt ist, gerade als Politiker mag sein, auch einmal wirklich größere Reformen anzustreben im Gesundheitsbereich, ja. Und auch zum Beispiel im Gesundheitsbereich, das sind halt, oder im Pensionsbereich, das ist halt echt nicht leicht umzusetzen, das kostet auch viel Kraft und du bist sicher wahrscheinlich auch ehrlicherweise bei der nächsten Wahl abgewählt. Natürlich geht da auch dann traut sich keiner, diesen Schritt zu setzen. Allerdings hat sich da halt die Politik über die Jahre selbst reinmanövriert, ja. Und damit müssen sie auch selber schauen, dass sie irgendwann da auch wieder rauskommen. Und ich glaube abschließend, es wird nicht so leicht besser werden. Du kriegst so ein Defizit einfach nicht so schnell in den Griff. Das ist ein Prozess über Jahre. Wir reden da bei weitem nicht jetzt 27, gehen wir dann Richtung 0 oder so, sondern nein, das ist ein, da geht es wirklich um so viele, um so eine hohe Differenz an Geld. Das kannst du einfach nicht von heute auf morgen so egalisieren. Es gibt ein paar positive Effekte, zum Beispiel eben jetzt, wenn der Staat sich sehr leicht sehr günstig verschulden kann, wäre so ein positiver Effekt, dass man dann auch weniger Zinsen zahlt, aber das sind wir ja jetzt auch gerade nicht, ne? Weil die Zinsen ja auch verhältnismäßig hoch sind im Vergleich von vor 10 Jahren zum Beispiel. Also schwere Zeiten, allerdings, ja, der Österreicher, und das, so schließt sich jetzt mein Kreis, dann darfst du wieder, Philipp, ist, trotzdem bauen sie weiter Vermögen auf, finde ich spannend.
Ja, Gott sei Dank. Aber jetzt nochmal ganz kurz, das ist kein wirklich Sparpaket, das ist wieder so ein Einnahmenpaket, kann man sagen. Weil ich habe schon vorgesagt, die 2,5 Milliarden, wie setzen die sich zusammen? Neue Einnahmen 1,6 Milliarden, also neue Steuern auf gut Deutsch, und Ausgaben nur 900 Millionen. Das heißt, am Ende des Tages wird mehr eingenommen wie ausgegeben, so wie halt immer, oder beziehungsweise nicht wie ausgegeben, sondern wie die Ausgabenreduktion ist. Und das heißt, es ist so wie halt immer, der Staat hat ja kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Am Ende des Tages werden gewisse Strukturen wieder da wird wieder nicht genug eingespart und andere wird wieder gespart, wie zum Beispiel die Pensionen unter der Inflation 2027, 2028 ankommen. Homeoffice-Pauschale fällt weg, 70 Millionen Einsparung, bringt aber für den Staat einen Tropfen auf den heißen Stein. Für uns aber natürlich, für die, die in Homeoffice sind und so weiter, ist das ein großer Part gewesen, der wichtig war. Arbeitslosenversicherung, höhere Beiträge zum Zahlen, Kuren, also Prävention, Gesundheitsprävention wird gekürzt, Familienbonus eingeschränkt, also das, was uns eigentlich auch oder die Familien viel bringt und hilft. Alkoholsteuer wird angehoben. Ich meine, das ist okay, weil das ist.
Und Tabaksteuer ja, auch.
Und Tabaksteuer auch. Das ist von mir ist eh okay und ich glaube, die Glücksspielsteuer auch. Aber trotzdem
ist ja, aber das Sachen, ist das einfachste Vehikel. Genau. Da kann ich immer unter den Deckmantel der Gesundheit und was weiß ich, präventiv und alles erhöhen, ja. Aber das wird ja gefühlt sowieso jährlich erhöht, ne? Tabaksteuer, Alkoholsteuer, Glücksspielsteuer, das ist eh, da sagt jeder Österreicher und jeder Österreicher noch irgendwie so, ja, mag sein, ist was Sinnvolles. Aber du hast jetzt viele Punkte aufgesprochen. Du hast auch, die Beamten zum Beispiel müssen jetzt auch 20% Selbstbehalt wieder zahlen, wenn sie zum Arzt gehen zum Beispiel, ja, oder irgendwelche Untersuchungen vornehmen. Also, am Geld kann es nicht mangeln. Es kommt Geld rein, kommt Geld rein, kommt Geld rein. Die Frage ist immer, wie wird es ausgeben? Ja? Und diese Ausgabenseite müsste man halt viel mehr aufdröseln in den einzelnen Ressorts und da einfach mehr Bürokratie abschaffen. Genau drauf schauen, was braucht es wirklich? Auch diese Förderung, dieses Wort Förderung kann ich ja per se schon gar nicht mehr hören, weil es eigentlich nicht mehr den Zweck und Sinn erfüllt einer Förderung. Ich bin kein Gegner von einer Förderung. Ich bin eher ein Befürworter sogar, wenn es einen Sinn für die Gesellschaft hat. Und ich glaube, da müssten wir uns eigentlich mehr zurückbesinnen. Gerade so wieder mit dem Fördertopf wird einfach sehr, sehr viel Geld auch verteilt. Es gibt sicher wichtige Förderungen in Österreich, die wichtig sind. Natürlich sagt jetzt jeder irgendwie, seine Förderung ist die wichtigste. Nur am Ende würde ich das ganz glatt auf die Probe stellen und würde immer sagen, welchen gesellschaftlichen Nutzen hat diese Förderung? Und wenn es halt nur ein ganz, ganz kleiner Anteil ist, dann muss ich es mir halt überlegen, ob das sinnhaftig ist oder auch nicht. Ja? Die Frage ist immer, welche Existenzen stehen auch dahinter? Auf der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen, wenn ich nur von einer Förderung leben kann, dann muss ich mir auch überlegen, ob ich in dem gut bin, was ich mache. Also nur fairerweise vielleicht auch mal sagen. Ja. Also, es zieht sich halt immer so weiter, aber es ist unabhängig jetzt von Förderung. Es muss sich einfach viel mehr in der Struktur ändern, in den Bürokratieabbau. Sonst werden wir dahin dümpeln und es wird immer problematischer werden. Ja. Und ich glaube, es wäre halt schade, weil wir sind ein sehr reiches Land noch immer. Aber ja, es ist tendenziell hast du eine abnehmende Kurve leider.
Und weißt, Österreich ist ein Sozialstaat und das ist ja wichtig so. Also ich finde es ja echt gut, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben grundsätzlich, dass wir ein Sozialsystem haben, das Leute auffängt, wenn sie es brauchen. Also finde ich auch sehr gut. Genauso das Pensionssystem ist grundsätzlich ja von der Idee her nicht schlecht. Aber, und ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört, das Thema ist, glaube ich, von der Süddeutschen Zeitung, richtig gute Folgen, also unbedingt anhören, dem es interessiert. Gibt es 4 Folgen zum Thema China. Und dort haben sie geredet, wenn du in China zum Arzt musst oder ins Krankenhaus, eine Notaufnahme musst du mal zuerst nachweisen, dass du dir das überhaupt leisten kannst. Und das ist halt schon krass. Und bei uns ist es so, wir gehen rein, es kriegt jeder alles, was ja verdammt gut ist. Das Problem ist aber die Finanzierung, die nachhaltige, langfristige Finanzierung. Und da scheitern wir, weil die Sozialsysteme werden immer teurer, die Gesundheitssysteme werden immer teurer, was de facto dann heißt, wenn eine Einsparung kommt oder wenn mehr Geld gebraucht wird, leidet die Qualität, leidet die Kostenübernahme und so weiter und so fort, weil einfach die Kohle fehlt und dann wird bei den falschen Stellen gespart. Auf der anderen Seite, das, was du angesprochen hast mit Bürokratie und so weiter oder anderen Themen, wo Geld einfach versickert, wo man nicht weiß, wie es ist, es muss viel mehr Regulierung her für den gewissen Sachen, aber dadurch nicht mehr Bürokratie. Ne? Es ist ein schwieriger Spagat, aber nur so ist es langfristig finanzierbar, wenn man die Kosten senkt, beziehungsweise aber nicht senkt im Sinne von, dann wird die Qualität schlechter von den Behandlungen oder vom Sozialsystem, sondern es muss einfach die Qualität passend bleiben, verbessert werden, aber dafür gewisse Sachen eingespart werden, die nicht notwendig sind. Dafür müsste man halt genauer schauen oder die Möglichkeit haben, wir genauer schauen. Am leichtesten wäre meines Erachtens die Einsparung beim Pensionssystem, weil uns das jährlich Milliarden kostet. Und es gibt ja Blaupausen in verschiedenen nordischen Ländern wie Norwegen. Die machen Milliarden Gewinne mit ihrem Staatsfonds und jeder Norweger hat ungefähr 330.000 Euro pro Kopf als zusätzlich zur Pension, kann man sagen, an Vermögen. Und das ist halt schon ein Wahnsinn. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ja vollkommen klar. Nur, so wie das, was du eh schon gesagt hast, die 27, 28 mal auf ein Null hin arbeiten will oder wie immer, das funktioniert nicht. Das ist ja vollkommen legitim und das ist ja mathematisch nicht möglich. Ne? Aber, und das ist das Hauptproblem bei unseren politischen Systemen, dass die Politik nur in 3, 4, 5 Jahren oder also in der Legislaturperiode denkt und nicht weiter. Was passiert in 20, 30 Jahren? In der Zeit wird schon 100-mal wieder alles umgeworfen, aber wenn einmal also ein System eingebaut werden würde, wie in Norwegen, oder die ÖBAG umgebaut wird oder wie auch immer, das wäre sinnvoll, das wäre langfristig sinnvoll. Mit dem könnte man dann vielleicht auch wirklich finanzieren, gescheit, die Pensionen. Vielleicht könnte man auch das Sozialsystem mitfinanzieren, einen Teil oder wie auch immer. Aber wir müssen halt einfach schauen, dass wir den Kapitalmarkt als Staat oder als Staat für die Vorsorge für uns alle und vielleicht auch für die Finanzierung von von Sozialsystemen und so weiter mit einbinden. Weil, wie gesagt, was für eine Möglichkeiten haben wir denn in Zukunft noch? Noch mehr Steuern, noch mehr Abgaben, weniger Auszahlungen. Es kann ja nicht anders gehen. Länger arbeiten beim Pensionssystem, also irgendwann vielleicht 80 Jahre, keine Ahnung. Aber es gibt ja nicht viele Optionen außer Einsparung und neue Steuern, weil was anderes gibt's ja nicht. Ne? Und wenn man das immer wieder auf die Bevölkerung abwälzt, irgendwann ist es so unleistbar und die Löcher werden ja nicht kleiner, ne? Die werden ja einfach nur dramatischer. Und deswegen glaube ich auch, und das war dieser, um diesen Konnex noch kurz zu schließen, weil ich habe vorher schon angesprochen, dass in Österreich gerade das Glücksspiel wieder extrem boomt. 2,5 Milliarden Euro Bruttospielertrag. Und das ist, glaube ich, auch so mit der Grund, weil die Leute einfach versuchen, diese Abkürzung zu finden, diesen Ausweg, weil einfach immer alles teurer wird, alles immer unleistbarer. Und deswegen verlieren sie noch zusätzlich massenhaft Geld am Glücksspiel, mit der Hoffnung, dass sie irgendwie vielleicht ausbrechen können. Und das ist wiederum ein bisschen, also auch meine These, wiederum ein bisschen dieses Hemmnis, was manche haben. Ja, beim Kapitalmarkt, erstens dauert mir das zu lang, zweitens weiß ich nicht, was ich tue. Eine Wette oder ein Lottoschein ist viel einfacher und da können vielleicht schnell Millionär werden. Und das ist auch so ein bisschen ein Hemmnis, glaube ich. Und auf der anderen Seite wird das vom Staat ja nicht unterstützt, dass man vorsorgt, ne? Also es gibt so viele Sachen, die man die damit reinfließen, wo man Stellschrauben hätte, um das gesamte System meines Erachtens zu verbessern. Aber wir tun es einfach nicht, weil, ja, ich weiß es nicht.
Ja, weil einfach teilweise die finanzielle Bildung nicht da ist, ja, weil du richtig sagst, wenn ich abkürzen will über Glücksspiel, gerade bei Sportwetten, das boomt enorm, ja, geht es mehr auch um den Kick teilweise, nicht nur noch ums Geld teilweise. Vor allem auch bei Sportwetten, glaubst du ja immer, haben wir schon mal gehabt, das Thema. Ich kann ja das beeinflussen, ich bin ja Experte und deswegen kann ich das und kann damit auch Geld verdienen. Naja, aber der Punkt ist einfach, dass du einfach das Gefühl hast, als Zivilisation, als Gesellschaft in Österreich, normal ist ja das Ziel, deswegen gehen wir jetzt auch alle arbeiten, versuchen das Beste für uns, für unsere Familien, auch für unsere Freunde, weiterzukommen, auch für unsere Kinder vor allem. In der Zukunft, dass es denen besser geht und so. Und du hattest immer das Gefühl über Generationen, du gibst der nächsten Generation was Besseres mit, die haben es dann besser und so weiter. Und ich habe das Gefühl, traue mich das jetzt schon mit ein bisschen Lebenserfahrung zu sagen, dieses Gefühl gibt es nicht mehr in der Art und Weise, wie es einmal gab, nicht mehr in dieser Breite vor allem. Und wenn, dann ist es einfach eine künstliche Befeuerung von Wohlstand. Also wir tränken uns quasi selbstständig teilweise im Wohlstand. Weil gerade, wenn ich so ans Erben denke und so, es gibt genug Leute in Österreich, die wirklich auch einmal auf viel, viel mitbekommen im Leben. Muss aber auch dazu sagen, dass es vielleicht auch nicht mehr der Anreiz ist, dann auch irgendwie selber etwas auch aufzubauen, zu schaffen. Diese Sättigung, auf das will ich eigentlich hinaus. Diese Sättigung in der Gesellschaft ist enorm auch teilweise da. Das heißt, Geld per se hat nicht mehr diese Bedeutung, was es einmal hatte. Kleingeld hat überhaupt keine Bedeutung mehr in der Gesellschaft. Nichts kostet mehr 1 Euro heutzutage. Ich weiß nicht einmal überhaupt, für was wir 1, 2, 5, 10, 15, 20 Cent, 15 haben wir nicht, 20, 50 Cent haben. Das ist einfach nichts mehr wert gefühlt. Wir bewegen uns einfach in eine Welt, die auf der einen Seite natürlich sehr konsumgetrieben durch Social Media, Trends etc. ist. Auf der anderen Seite fehlt uns die finanzielle Bildung. Dann schaffen wir es natürlich nicht, da reinzukommen, um nachhaltig erstens mal zu sparen, auf Konsumschulden generell zu verzichten, einen guten Weg einzuschlagen, weil ich glaube, in der Ausbildung, im Job finden und so weiter sind echt viele sehr, sehr gut. Die können sich auch sehr, sehr viel verwirklichen. Was aber halt viele nicht schaffen, ist so ein nachhaltiges Vermögen aufzubauen, ja, mit investieren. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich meine Hand ins Feuer dafür legen würde, dass ich sage, der Wohlstand entwickelt sich so gesund weiter, wie er sich in der Vergangenheit auch entwickelt hat, ja. Es war früher bei weitem nicht alles besser. Also das würde ich auch gerne auch ins Treffen führen. Aber was ich schon sagen muss, ist, ich entwickle jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass gerade der Staat einen an die Hand nimmt und schaut, dass es einem besser geht. Das ist eigentlich das, was ich noch so abschließend dazu sagen wollte.
Ja, und um jetzt noch einen positiven Abschluss zu finden heute, würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal auf die Märkte, weil das Thema die Märkte, also die boomen ja aktuell, das haben wir eh schon kurz angesprochen. Der ATX Total Return, wie gesagt, inklusive Dividenden, also der österreichische Leitindex, hat die 15.000-Punkte-Marke geknackt. Ich kann mich noch erinnern, das ist noch gar nicht lang her, da haben wir noch geredet von 11.000, 12.000-Marke, jetzt sind wir schon bei 15.000, also die letzten 1,5, 2 Jahre waren echt der Wahnsinn. Bedeutet, wer year to date, also am 01.01.26, 10.000 Euro investiert hätte in den ATX zum Beispiel, hätte er jetzt 11.500. Also schon ein Wahnsinn. In so einer kurzen Zeit, natürlich ist das jetzt wieder super zum sagen, ja, hätte die Varietät ist auf die Art, aber genauso S&P 500 plus 11% year to date, MSCI World plus 11% in Euro, also Dow Jones plus fast 6%, Sunrise Fonds, die wir ja immer gern besparen und schon lange investieren, 14% heuer, also und es gibt keine Ausrede mehr, und nachdem der Staat es einfach nicht schafft, dass er uns Vorsorge zu ermöglichen, also kostengünstig oder eben mit etwaigen Benefits sozusagen, da muss man einfach selber sich drum kümmern. Und wenn man die 3,7% Inflation hernimmt und jetzt abzieht von mir sind die 5 oder 10% oder 15% für year to date jetzt, dann hast du erstens ein gutes Gefühl, dass der heuer, wenn alles gut geht, weit mehr überbleibt wie die Inflation. Und das hat schon ein gutes Gefühl, weil so wird man wohlhabender, so wird man reicher, so arbeitet das Geld für einen und man bekommt mehr raus als weniger. Und das ist ja das Tückische, das Heimtückische von der Inflation am Konto. Man sieht sie ja nicht. Ne? Das heißt, es wird ja nicht die 10.000 Euro werden nicht auf einmal dann nur noch 9.000 Euro, sondern es stehen immer noch 10.000 dort und du kannst ja damit weniger kaufen. Das ist oft der Irrglaube von den Menschen. Ja, ich sehe es nicht, deswegen ist es nicht real, aber es ist sehr wohl real. Und heute gibt es keine Ausrede mehr, dass man nicht sich selbst drum kümmert, weil der Zukunftsphilipp, also in meinem Fall, der wird sich in der Zukunft dann, wenn ich 60 bin oder so, wird sich drüber freuen und sagen, Herr Philipp, das war super, dass du damals da in deine Ende 20er, Anfang 30er angefangen hast, weil dann tun wir es halt leichter. Heute kann man Urlaub fahren, heute kann man uns die Medikamente easy leisten und auch den besten Arzt leisten und braucht nicht aufs Geld schauen oder nicht so dramatisch. Und deswegen ist jeder angehalten, dass er anfängt. Und heute kann man schon ab 10 Euro im Monat anfangen. Also wir sagen es eh immer wieder. Einfach starten. Und da gibt's ja auch bei Sunrise zum Beispiel den Code Podcast, den Code Podcast. Da gibt's sogar 10 Euro Startguthaben. Also, wie gesagt, unbedingt anfangen, weil der Zukunftsphilipp, der Zukunftshörer, wie er immer, ihr heißt jetzt gerade, wer da zuhört, der wird's euch in Zukunft auf jeden Fall danken. Markus Locht, also, ich glaube, da stimmt man zu.
Ja, ich stimme dir zu voll und ich finde es sehr witzig, der Zukunftsphilipp wird über seine weißen Haare hinwegsehen können. Wenn er sich so ein gutes Vermögen aufgebaut hat, ja, musste ich ein bisschen schmunzeln, ist mir irgendwie gerade eingefallen. Ne? Man lässt sich leichter einen schönen, angenehmen Lebensabend haben, ja, wenn man dann einen guten Polster auf der Seite hat. Und das kann ich nur unterstützen. Das funktioniert halt einfach nur mit Investieren. Und wenn man jetzt rückblickend, was du gesagt hast, wenn man sich den ATX heuer anschaut, wenn man sich den S&P 500 heuer anschaut, Wir reden hier von zweistelligen Renditen und wir haben noch nicht einmal die Hälfte des Jahres vorbei. Und nein, das letzte Jahr war nicht schlecht oder das vorletzte Jahr war schlecht, sondern wir holen da jetzt irgendwas auf, sondern wir befinden uns da wirklich schon sehr jahresübergreifend, über ein paar Jahre verteilt, in einem sehr heftigen Bullenmarkt, muss man auch sagen. Also, weil ich gerade weiße Haare angesprochen hat, ich glaube, ich hätte keine Haare mehr, weil ich es mir schon alle ausgerissen hätte, wenn ich nicht investieren würde, weil das ist ja einfach abartig. Wir haben eine hohe Inflation und gleichzeitig gibt ja der Markt sehr gute Renditen über dem, was die Vergangenheit eigentlich hergegeben hat. So wenn man sich die letzten sagen wir seit Corona, die letzten sechs Jahre gut anschaut, da hat der weit über dem performt, was die Durchschnittsrendite 50 Jahre zurück war. Und das einfach auf der Straße liegen lassen, also da hätte ich mir wahrscheinlich jedes einzelne Haar mit der Pinzette selber ausgerissen schon, weil ich schon so angefressen gewesen wäre. Aber Spaß beiseite, oder es wäre vielleicht kein Spaß, aber ich muss schon sagen, das tut dann schon richtig weh, ja. Und auch einmal den ATX noch einmal ein bisschen in den Vorhang zu holen, ist doch unser Heimatmarkt, ohne jetzt also diesen Bias-Effekt irgendwie zu befeuern oder so, muss schon sagen, großes Lob, weil der wurde ja oft immer als dieses Stiefkind angesehen, ist da, wird nicht richtig wahrgenommen. Gut, der wird in der Gesellschaft noch immer nicht in dem Ausmaß wahrgenommen. Allerdings mittlerweile ist es schon so, dass man durchaus auch positive Nachrichten so mal nebenbei hört, gerade jetzt mit den neuen Rekorden, die wir ja auch lange nicht hatten, und sowas wie heuer OMV im zweistelligen Bereich, eine AT&S, fange ich gar nicht an, die hat über 100% in diesem Jahr, absolut irre, und natürlich zeichnet sich das dann auch irgendwann einmal im Index oder spiegelt sich das wieder mal im Index irgendwann mal wieder. Und durch diese positive Entwicklung kann man auch hoffen, dass durch diese Stimmung dann auch wieder mehr Leute sich denken, ja, das macht schon Sinn, was da passiert. Das kann man sich dann durchaus einmal anschauen. Ja. Und beim S&P 500 ist dasselbe. Wenn ich weltweit gestreut investiere, in FTSE All World zum Beispiel, ja klar, habe ich ein gewichtiges Gewicht von Amerika drinnen. Aber ja, muss man sagen, ist natürlich ein KI-Run zurzeit am Laufen. Meiner Meinung nach kann man das aber bei weitem nicht vergleichen mit der Dotcom-Blase von 2000. Da reden wir wirklich von nachhaltigen Umsätzen, die da auch erzielt werden. Natürlich sind die Multiples, also die Bewertungen sind massiv, gerade in Amerika. Nichtsdestotrotz ist das jetzt in meinen Augen jetzt keine Blase im herkömmlichen Sinn, wie man das kennt von der Börse. Auf jeden Fall Top-Renditen kann man auch gut mit ETFs erzielen, brauche ich nicht über Einzelaktien machen, kann ich, wie man sieht, auch zweistellige Renditen anscheinend in einem halben Jahr erzielen. Ist jetzt kein Indikator fürs nächste halbe Jahr, aber ist mir trotzdem lieber, ich nehme sowas mit und lasse das breit gestreut liegen und liege auf der Couch und schaue mir das hin und wieder mal an im Depot, als ich habe es auf einem Sparbuch liegen und denke, das ist ja eh sicher. Muss ich mir keine Gedanken machen, kann ich auch immer verfügen, gehe ich zur Bank und hole mir das Geld. Ja, aber durch steigende Inflation würde ich mir da schon Gedanken machen. Ja, und wer es eigentlich bis jetzt noch nicht kapiert hat, ist echt schwierig, das zu akzeptieren aus meiner Sicht, weil ich mir denke, die Inflation war ja auch schon mal bei 10% kurz mal vor ein paar Jahren, nicht so lange her. Und da denke ich mir dann schon, also bei so einem hohen Verlust, den ich wirklich reell einfahre an Kaufkraft, dann muss ich mir dann schon überlegen, wenn ich echt sparen kann und viel Geld auf der Seite habe, warum starte ich nicht einmal leicht in das Thema rein, informiere mich dazu, gibt es ja auch uns eben oder auch andere Kanäle oder wirkliche Institutionen wie die Wiener Börse zum Beispiel, und kann man das anschauen, ja, und dann kann man sich ja das mit kleinen Sparsummen zum Beispiel starten und sich anschauen, und dann kommt man eh immer mehr rein. Es gibt ja auch Leute, die haben mit kleinen Sparsummen angefangen, die waren relativ skeptisch. Mittlerweile sind sie voll in dem Thema drinnen, die interessieren sich für österreichische Unternehmen, die sie vor 5 Jahren noch nicht einmal gekannt haben. Jetzt schauen sie sich da Quartalszahlen und was weiß ich an. Und da denke ich mal, sehr spannende Entwicklung von einzelnen Personen, ja. Und wir als Finanzverstehen versuchen natürlich, einen Beitrag dazu zu leisten. Und weil es mir auch einfällt, ich meine, wir haben ja auch zum Beispiel die Austrian Investment Talks jetzt kommende Woche am 10. Juni. Das werde ich moderieren. Das machen wir in Zusammenarbeit mit der Wiener Börse. Da laden wir wieder 3 Unternehmen ein, die sich vorstellen, die so einen kleinen Mini-Pitch machen. Und dann gibt es ein Q&A, und da kannst du, der jetzt zuhört, ganz einfach die jeweilige Person des Unternehmens fragen. Alles, egal was es ist. Ob es aus der Historie ist, ob es über den Geschäftsbericht geht, ob es über die Ziele geht, ob es über die Dividende geht. Es ist völlig egal. Wir werden jede Frage mit reinnehmen und du kannst sie fragen. Jetzt natürlich, ich kann das schon vorab auch sagen, gerne. Wer ist da dabei? Diesmal ist die Andritz dabei, diesmal ist die Telekom dabei und die Strabag ist dabei. Also durch sehr große, gewichtige, aber auch sehr beständige und gute Player aus Österreich. Wer da dabei sein möchte, kann sich da gerne anmelden. Wir werden den Link auch in die Shownotes mitnehmen und freuen uns da auf jeden Einzelnen, der sich da auch ein bisschen informieren möchte. Dann natürlich auch ein bisschen spezifischer über einzelne Unternehmen. Aber auch das, sei gesagt, ist auch eine Möglichkeit, sich nicht nur zu informieren, sondern auch Vermögensaufbau zu betreiben.
Super Schlussworte. Jetzt sind wir eh schon über der Zeit wieder. Wir hätten noch das ein oder andere Thema gehabt. Das nehmen wir einfach das nächste Mal mit. In diesem Sinne, Markus, danke für deine Zeit wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Ja, danke, lieber Philipp. Bis zum nächsten Mal. Es war meine Freude. Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis. Bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.